Ja, die Sommerpause ist vorbei und auch wir melden uns zurück mit einer neuen Folge Logistik auf den Punkt. Ich bin Christoph Tripp und euer Moderator, der euch durch die nächsten circa 30 Minuten begleiten wird. Wir sprechen viel über die sogenannte Triple Transformation, also die Veränderungen, die sich durch die zunehmenden Resilienz-, Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsanforderungen ergeben. Jetzt mit Blick auf die Stückgutabwicklung und die dort üblichen mittelständischen Systemkooperationen, die ein wesentlicher Pfeiler und das Rückgrat für Industrie und Handel sind, möchten wir heute eigentlich nur eine zentrale Frage beantworten, die lautet: Wie digital ist eigentlich die Stückgutabwicklung? Dazu habe ich mir zwei äußerst kompetente Gäste eingeladen, die das Geschäft ja aus dem FF kennen und mir bestens Rede und Antwort stehen können. Zunächst einmal Stefan Opel, Geschäftsführer der Stückgutkooperation NG Network, den ja die regelmäßigen Hörer bereits bestens kennen. Stefan, herzlich willkommen an dich.
Danke, Christoph. Wie immer freue ich mich sehr auf unser Gespräch, auf das Gespräch auch mit Steffen Landsiedel heute, der uns eine Menge Input liefern kann. Wir freuen uns sehr.
Ja, jetzt hast du ja schon vorgegriffen und Steffen quasi schon indirekt angekündigt. Ich darf in der Runde Steffen Landsiedel begrüßen. Er ist verantwortlich für IT und Projekte bei NG Network. Steffen, schön, dass du in unserer Runde dabei bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Christoph.
Ja, Steffen, vielleicht fangen wir mit dir doch mal an, weil vielleicht der ein oder andere möglicherweise jetzt mit deinem Namen noch nichts anfangen kann, was sich ja ab heute definitiv ändern wird. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und sagst, was du genau bei NG Network machst und vielleicht auch, was du vorher schon gemacht hast.
Ja, klar, gerne. Mein Name ist Steffen Landsiedel. Ich bin bei NG Network verantwortlich für die IT- und Logistikprojekte. Das ist ein recht vielschichtiges Aufgabengebiet. Wichtigste Bereiche sind da immer wieder die Schnittstelle zwischen unseren Systempartnern, den ganzen Gesellschafterbetrieben, immer in Koordination zu unseren IT-Dienstleistern und den einzelnen IT-Programmen, IT-Modulen, um so ein bisschen auch zu unterstützen, operative Thematiken in IT-Prozesse zu übersetzen und umgekehrt natürlich auch die IT-Anforderungen operativ den Partnern zu erklären. Weiterhin betreue ich unsere zentralen IT-Module, die wir unseren Partnern zur Verfügung stellen, die Plattform, mache da Schulungen für die einzelnen Mitarbeiter in den Servicebereichen, unterstütze unsere Qualitätsabteilung, Serviceabteilung, unser Netzwerk Development mit den verschiedensten Projekten und Themen. Angefangen in der Logistik habe ich mit einer Ausbildung zum Speditions- und Logistikkaufmann bei der System Alliance hier in Niederaula. Nach der dreijährigen Ausbildung bin ich im Bereich Marketing Vertrieb gelandet und über die verschiedensten Marketingthemen, Vertriebsthemen hat sich so ein bisschen der Aufgabenbereich über die Jahre immer mehr in diese IT-Schiene hin entwickelt, also ganz klassisch von der Kundenbetreuung zur Thematik Schnittstellen, Anbindungen, immer wieder die Thematik, wie sind Prozesse operativ umzusetzen, wo kann IT wie unterstützen, diese Themen auch wirklich dann eng mit betreut, um so ein bisschen diesen Wandel dann vorzunehmen, weg von Marketing-Vertriebsthemen immer weiter in die operative Schiene hin zur IT-Verantwortung.
Also das ist ja tatsächlich voll auf den Punkt, wenn ich das so höre, was du jetzt gesagt hast zu unserem Thema, wie digital ist Stückgut eigentlich? Eine ganz wichtige Rolle entnehme ich deinen Worten, dass du ja im Prinzip auf der einen Seite die operativen Anforderungen verstehen musst und gleichzeitig die aber auch in Anforderungen in Richtung IT umsetzen musst. Also ich sag mal, du bist so der Translator, wenn man so will, ja, der Anforderungen zwischen diesen beiden Seiten. Ja, super, Steffen, ganz toll. Vielen Dank nochmal, dass du dabei bist. Vielleicht greifen wir das mal direkt auf. Wir haben ja jetzt in den vergangenen Folgen Logistik auf den Punkt ja auch schon sehr intensiv über die Digitalisierungsoffensive von NG Network gesprochen. Viele Dinge, die vor allen Dingen dazu dienen, euer Netzwerk und auch die Partner zu steuern, Partnerbetriebe zu monitoren und die letztendlich zu unterstützen. Wenn wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen und versuchen, uns dieser Frage zu nähern, wie digital ist Stückgut, bietet sich vielleicht an, dass wir entlang des Prozesses gehen und vielleicht mal ganz vorne anfangen im Prozess. Wenn ich mich jetzt sozusagen mal in die Verladerrolle reinbegebe und Und du mir erklären müsstest, wie beginnt denn jetzt der gesamte Prozess von der Beauftragung über die Auftragsbestätigung, über Sendungsstatusmeldungen, die ich haben möchte. Steffen, führ uns doch mal durch diesen Prozess und auch durch die Systeme der Beauftragung des Trackings bei NG Network.
Also ganz zu Beginn haben wir natürlich immer wieder so ein Vertragsverhältnis zwischen dem Verlader und dem Speditionsunternehmen, beispielsweise einen Hellmann-Standort bei uns, der halt auch den Kunden gewinnen konnte, den Verlader begeistern konnte, die Sendung über Hellmann und NG Network abzufertigen. Und in der Regel gibt es dann je nach Auftragsvolumen, Sendungsvolumen ein gewisses Vorgespräch, ob man dann wirklich Daten IT unterstützt über eine Schnittstelle vollautomatisiert aus dem SAP-System des Verladers hin das Transportmanagementsystem unseres Speditionspartners bringen kann. Ob man da entsprechend auch Schnittstellen bedient oder ob man auch wirklich Informationsmasken, Auftragsbestätigungsmasken, Auftragserfassungsmasken unserer Betriebe benutzt, um halt auch wirklich direkt von Beginn an auch neben dem physischen Transport eine Schnittstelle zu haben, die Daten entsprechend aufbereitet zu haben. Wichtig natürlich, dass der Kunde das, was er beauftragt, dann auch entsprechend übersetzt wird. Der Kunde hat gewisse Produkte, die er verkaufen möchte, die er auch als Anforderung hat, sei es ein 10-Uhr-Dienst, ein 12-Uhr-Dienst oder ein digitales Avis. Das ist halt die Aufgabe dann immer unserer Partner, da auch entsprechend eine Übersetzung vorzunehmen, dass die Systeme dann auch verstehen, es soll ein Avis beauftragt werden. Was bedeutet Avis? Was muss ein Verlader entsprechend dafür beauftragen, wie habe ich Kontaktdaten mitzugeben. Der Versandspediteur hat dann natürlich auch diese Daten in einem Datensatzformat mitzugeben, was wir aus Sicht unserer Kooperationszentrale fordern, benötigen, um dann auch diese Informationen an die zustellenden Partner weiterzugeben und je nach Beauftragung auch gewisse digitale zusätzliche Lösungen mit anbieten zu können.
Das heißt, wenn ich da nochmal nachfragen kann, das würde bedeuten, also die einzelnen Partnerbetriebe haben separate Disposysteme, Transportmanagementsysteme, die aber sozusagen dann die Daten entsprechend euren Vorgaben in die NG-Systeme eben übertragen.
Korrekt. Und das NG-System übergibt dann natürlich die Daten wieder an den jeweiligen Partner, der dann auch dann wieder eine Übersetzung in seine Sprache vornimmt, um dann seinen Mitarbeitern zu sagen, okay, bei dieser Sendung muss ein Avis durchgeführt werden oder ein Avis ist digital durchgeführt oder diese Sendung muss ich bis 12 Uhr heute zustellen.
Und sag uns doch mal, was sind so typische Fallen, Fehler, die immer wieder auftreten? Um es mal konkret zu machen, ist es eine falsche Adresseingabe? Sind es falsche Gewichtsangaben, falsche Volumenangaben? Was ist so aus deiner Erfahrung so wo liegt der Teufel im Detail?
Am ehesten doch immer noch in Datumsformatvorgaben oder auch im Bereich von E-Mail-Adressen, Telefonnummern, dass man da entsprechend die Daten mitgibt. Also dieses klassische Thema, wir brauchen bei uns Tag, Monat, Monat, viermal Jahr. Das ist immer eine Herausforderung. Jeder Kunde deutet einen Fixtermin anders. Die einen setzen das Jahr vorneweg, die anderen den Monat. Da muss es Regeln geben, die müssen eingehalten werden. Das sind so diese einen Aufgaben. Bereich und im zweiten Thema auch so das Klassische bei E-Mail-Adressen, dass ein Ad-Zeichen auch als Ad übersetzt wird, dass dann nicht irgendwelche im Hintergrund liegenden IT-Systeme eine andere Übersetzung vornehmen, Umlaute, plus 49, dass dann plus weggeschrieben wird, dass dann halt auch die Systeme erkennen, okay, hier kann ich eine Telefonnummer auch digital entsprechend benutzen.
Und jetzt sind wir ja bei Digitalisierung, da würde ja wahrscheinlich der Außenstehende, der vielleicht nicht so tief im Geschäft ist, der würde jetzt sagen, naja, aber da braucht es doch eine KI, die das regelt und die sozusagen sofort schon bei der Eingabe auf entsprechende Fehler hinweist. Kennen wir ja auch von vielen eigenen Angaben, die wir so im E-Commerce machen, wenn wir Dinge bestellen.
Das ist ja dann der Bereich im E-Commerce, wo ich eigentlich, wenn ich was bestelle, eine Eingabemaske hoffentlich auch genau diese Fehlermeldung bekomme, dass wenn ich eine Telefonnummer habe, plus 49 oder eine führende 0 mitgeben muss, bei einer E-Mail-Adresse, dass das System mich darauf hinweist, Achtung, hier muss ein Ad-Zeichen da sein. Wenn das super gegeben ist, dann kann auch der durchlaufende Prozess da sein. Was wir machen, weniger KI, sondern einfach eine nachträgliche Information, da wo Kontaktdaten falsch sind, wo Datumsformate falsch sind, einfach den Partner darauf hinweisen. Achtung, ihr habt hier was falsch ins System gegeben. Der Partner kann damit arbeiten, kann mit seinem Kunden sprechen und die Daten anpassen, optimieren.
Also dann eher ein Thema der Stammdaten sozusagen, ne, in Bezug auf die Kunden. Okay, ein Punkt noch, die Frage der Sendungsstatusinformationen. Kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Also wenn ich jetzt Versender bin oder Empfänger bin, wie wird meine Sendung getrackt? Wie kann ich sie tracken? Macht ihr das aktiv oder wie funktioniert das?
Aus Sicht des Versenders ist es in der Regel so, ich habe ja mein Kundenverhältnis mit meinem Verlader und habe von dem Verlader auch ein Track-and-Trace-System zur Verfügung gestellt, wo ich dann auch meine ganzen Sendungen entsprechend monitoren kann. Oder ich kriege die Statusmeldungen, die NG-Network-Betriebe in der Zustellung erzeugen, dann auch direkt in mein Transportmanagement-System zurück und kann diese Daten dann auch an meinen Kunden überspielen über ein definiertes Format. Und mit diesen Informationen bin ich eigentlich aus Sicht des Verladers und auch des Empfängers, sofern er die Informationen bekommt, mit Abholung über die Verladung vom Versandspediteur im Nachtsprung zum Empfangsspediteur eigentlich live bei der Sendung dabei. Ich kriege die Information, wann die Sendung morgens beim Empfänger in der Zustellregion angekommen ist. Sobald die Sendung auf Zustelltour gegangen ist, kriege ich dann auch noch zusätzlich eine ETA-Zeit, wann der Fahrer ungefähr über mir eintreffen kann. Und diese ganzen Informationen kann ich über die verschiedensten Wege an alle Beteiligten der Transportkette verteilen.
Also vielleicht noch als Ergänzung, ETA, Estimated Time of Arrival, also eine geschätzte Ankunftszeit, die eben bestimmte dynamische Parameter wie Staus oder Unfälle oder Ähnliches eben auch mit berücksichtigt. Okay, dann machen wir vielleicht mal den Sprung jetzt ganz ans Ende des Prozesses, bevor wir dann gleich nochmal auf die Planungsprozesse, und da würde ich dann Stefan auch gerne mit einbinden, und auch auf die Operations sozusagen im Stückgutbetrieb eingehen. Wenn wir ganz ans Ende gehen, dann kommen wir ja quasi irgendwann zur Rechnungsstellung. Also irgendwann müsst ihr ja die Leistung oder muss der Partnerbetrieb die Leistung dem Kunden in Rechnung stellen. Wie funktioniert der Prozess? Läuft es über NG? Macht es jeder Partnerbetrieb? Und vor allen Dingen auch, wie verrechnen die Betriebe untereinander diese Leistung?
Wie unsere Partnerbetriebe mit dem Kunden in eine Verrechnung gehen. In der Regel ist es so, da ist im Vorfeld ein Tarif vereinbart worden, was eine Sendung von A nach B kostet. Ob das jetzt wöchentliche, monatliche, tagesbasierte, transportbasierte Rechnungen sind, kann ich nicht sagen. Das sind Themen, die unsere Betriebe mit dem Verlader generell klären. Aber um auch sicherzustellen, dass unser zustellender Partner entsprechend auch eine Vergütung für die Zustellleistung bekommt, haben wir bei uns ein automatisiertes Clearing. Das heißt, wir haben unsere Sendung entsprechend auf einem Gewichtsentfernungstarif inklusive Zusatzvergütung entsprechend definiert, dass halt auch von einer Regie, Umschlag bis zur Zustellleistung der Partner Geld bekommt. Das ist bei uns in einem Clearing-Modul entsprechend abgebildet, damit ich das auch täglich nachvollziehen kann. Über Schnittstellen kriegen unsere Partner die Daten und am Monatsende ziehen wir dann den Schlussstrich über alle Sendungen im System und haben dann eine entsprechende Vergütung. Das heißt, jeder Partner kriegt für seine Leistung, die er für einen anderen Partner braucht, hat seine Vergütung.
Okay. Also das sind Standardprozesse sozusagen, wo ihr im Prinzip auch, wenn man jetzt auf Digitalisierung schaut, nicht wirklich ein Blatt Papier in die Hand nimmt. Kann man das so sagen?
Blatt Papier hat man ganz am Anfang mal in der Hand gehabt, um irgendwo diesen Prozess aufzuschreiben, diesen Prozess zu bewerten, welche Kosten stehen auf dem Prozess, um dann hinten raus auch eine Vergütung zu definieren, die dann auch digital abgebildet wird. Und ganz am Ende ist es dann immer noch ein Lastschrift-Avis, wo dann ein Partner auf Basis der ganzen Daten ganz unten rechts irgendeine Summe hat, die er entweder als Einnahme verbuchen kann, weil er mehr Zustellleistungen erbringt, andere Partner halt Kosten haben, weil sie mehr Sendungen ins System einbringen. Alles entspannt aufsaldiert und eigentlich ein super gut laufendes System.
Okay, gut, dann lass uns jetzt vielleicht im nächsten Schritt mal über die Abwicklungsprozesse innerhalb des Netzwerks sprechen. Stefan, da möchte ich dich gerne mit einbinden ins Gespräch. Wir haben ja schon ein paar Mal über Dispositions- und Planungsprozesse auch gesprochen, die ihr sozusagen auf der gesamten Netzwerkebene auch macht. Kannst du vielleicht noch mal kurz darstellen, warum dieses Thema Planung, also auch nicht nur eine rein operative, sondern auch eine taktische und strategische Planung im Netzwerk, im Gesamtnetzwerk, warum das für euch so wichtig ist und mit welchen Systemen ihr da konkret arbeitet?
Wir sind ja bewusst hingegangen und bezeichnen uns auch nach wie vor als Netzwerk des Eingangs. Wir haben ganz klar gesagt, die Eingangsbetriebe müssen eine gewisse Stärke aufweisen. Wir müssen auch im Eingang in der Lage sein, Geld zu verdienen. Und wir brauchen ein stabiles Netzwerk. Wir haben einmal das Thema Personal, Personal auch in Zukunft, sowohl in den dispositiven Stellen, Personal, aber auch in der operativen Abwicklung gewerblich. Also wenn du jetzt die Halle dir zum Beispiel mal anschaust, an den Standorten, aber auch das zentrale Hub. Wir brauchen ein Netzwerk, welches belastbar geplant werden kann. Das heißt, wir führen hier verschiedene Simulationen durch, zum Beispiel um die Nahverkehrsfahrer zu entlasten, um Nachläufe, Zustellkilometer zu minimieren. Wir brauchen also eine entsprechende Wirtschaftlichkeit im gesamten Netzwerk. Die ist nach wie vor in vielen Netzwerken bei weitem nicht so gegeben, wie man sich das vorstellt. Christoph, du kennst die Margensituation im Stückgut. Das heißt, wir brauchen einerseits das Thema Kostenführerschaft, was man immer wieder mit dem Fokus hat. Auf der anderen Seite brauchen wir eine sehr hohe Qualität, gerade um die Prozesse so darzustellen, wie es Steffen gerade beschrieben hat. Und insofern, und das hatten wir, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal ja schon mal angedeutet, sind wir permanent in einer Netzwerkoptimierung, in einer Netzwerksimulation, um Gebietszuschnitte zu verändern, um Gebiete zu optimieren, um den Standorten die Möglichkeiten zu geben, wirklich optimal zu produzieren, sowohl im Eingang, aber auch in den Hauptläufen. Wir führen aktuell zum Beispiel ein großes Pilotprojekt im Hauptlaufbereich durch, wo wir eine Menge Potenziale erkennen, wo wir wirklich sehen, dass auch die Hauptläufe völlig anders aufgesetzt werden können, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von der prozessualen Ausrichtung her. Und auch das ist ein Thema, wo wir sehen, die jetzigen Abfahrtszeiten sowohl ab Hub, aber auch von den einzelnen Standorten sind zum Teil so eng getaktet, dass das dauerhaft so nicht mehr machbar ist. Also wir kriegen die Leute nicht mehr, begeben uns da auch, wenn man sich die Situation der Fahrzeiten, Lenk- und Ruhezeiten ansieht, auf ganz, ganz dünnes Eis. Und diese Dinge, die gehen wir an. Das heißt, wir bespielen jetzt mehrere Ebenen, um das Netzwerk zu optimieren und dadurch auch gleichzeitig zu stabilisieren. Das ist natürlich mit einem ganz intensiven Austausch verbunden. Also wir haben die Partner dort mit an Bord. Im Operativen werden wirklich die Leute permanent geschult. Es gibt festgelegte Schulungen, es gibt aber Ad-Hoc-Schulungen. Also jeden Tag können Leute und werden auch Leute bei uns geschult. Also ganz intensiver Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn man jetzt an die Netzwerkoptimierung, an die Steuerung denkt im strategischen Bereich, dann sind das Themen, wo wir von Anfang an von Gesellschafterebene bis auf Betriebsebene die Leute mitnehmen müssen, weil du hier auch ein gewisses Verständnis brauchst. Und gerade die Situation im Bereich der Hauptläufe, wo viele Prozesse festgelegt wurden vor Jahren, wo man auch Befindlichkeiten dann hat im dispositiven Bereich bei den Menschen. Und das ist einfach so, dass man diese Themen ohne Gespräche, ohne weiterführende Erklärungen nicht lösen kann. Da müssen wir nah dran sein, da müssen wir erklären und da müssen wir auch ganz klar in der Lage sein zu sagen, warum wir das tun und welche Verbesserungen wir uns vorstellen, ohne dass eine Kollegin oder ein Kollege dann das Gefühl hat, ich werde jetzt hier irgendwo ersetzt oder aufs Abstellgleis geschoben. Im Gegenteil, also das Gegenteil ist der Fall, wir benötigen die Menschen noch zukünftig, möglicherweise für andere Jobs.
Das ist ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt sozusagen nochmal eine Ebene tiefer gehen, also ins operative Doing, insbesondere mal zunächst einmal der Disponenten. Steffen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird denn da die Routen- und Tourenplanung in der Dispo, wie wird die durchgeführt und wie funktioniert auch die Kommunikation dann mit dem Fahrer selber? Ist das immer noch so, dass der Disponent permanent am Telefon hängt? Hat sich das vollkommen verschoben auf andere Kanäle? Gibt es tatsächlich noch Disponenten, die Dinge rein aus Erfahrungswissen heraus planen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie weit ist da die Digitalisierung?
Die befindet sich meiner Meinung nach aktuell in einem sehr starken Wandel, um die Disponenten auch im Bereich der Tourenplanung in den nächsten Jahren weiterhin besser zu unterstützen. Digitale Automatisierungsprogramme, die Disposition muss digital auf Basis vorlaufender Daten laufen. Ein Disponent wird benötigt, das, was eine KI da entwirft, auch entsprechend zu bewerten, weil der Faktor Mensch mit den Informationen, der weiß, welcher Unternehmer zu welchen Zeiten vielleicht auch am besten fahren kann, wie der Faktor Mensch noch reagiert. Da muss ein enges, gutes Zusammenspiel zwischen einer KI und dem Menschen auch weiterhin stattgefunden werden. Aber diese einfachen, klassischen Arbeiten, so wie es früher war, wo ein Disponent 50 bis 100 Transportaufträge hat und die auf 4 Fahrer verteilt hat. Er weiß, der Fahrer ist gut, der macht 2 Touren, der schafft heute 30 Stops in diesen 2 Touren im Stadtgebiet und der andere hat vielleicht einen schlechten Tag. Das wird immer mehr von der KI übernommen werden und der Disponent kümmert sich dann eher um das Thema Fahrermanagement, Unterstützung in der Thematik, Waren zu finden, die Waren zuzuordnen, um da halt auch einen einfachen, schnelleren Abfluss vom Unternehmer zum Fahrer hin auf den Transportweg zu bekommen.
Und Stefan, wie ist dann die Kommunikation typischerweise zwischen Dispo-Bereich und Fahrer? Ist das telefonbasiert? Ist es vielleicht sogar per WhatsApp oder wie funktioniert das?
Völlig, völlig unterschiedlich. Zum Teil gibt es WhatsApp-Gruppen zu den Fahrern, zum Teil klassisch per Telefon. Zum Teil bekommt der Fahrer dann auf sein Bordinstrument einfach die Informationen überspielt. Aber das ist genau das Thema, was Steffen gerade ansprach. Die Disponenten werden mittlerweile von einer Flut an Informationen, an Daten, an Dingen überrannt, wo wir ganz klar sehen, das Thema Führung der Fahrer, Unterstützung der Fahrer, die Kommunikation mit den Fahrern, möglicherweise auch Unterstützung der Fahrer in verschiedensten Bereichen, bleibt völlig auf der Strecke. Wenn du dich erinnerst, vor Jahren, da hatte man die Zeit, auch mit einem Unternehmer, mit einem Fahrer mal eine Tasse Kaffee zu trinken und zu fragen, Mensch, was hast du denn für ein Thema, wie läuft es zu Hause, welche Probleme haben wir, um einfach die Leute auch ein Stück weit stärker ans Unternehmen zu binden. Da wollen wir wieder hin. Insofern auch immer wieder das Thema eigene Fahrer und Unternehmer, in welchem Verhältnis arbeiten wir da? Wir sehen durchaus, dass die Fahrerbetreuung auch dazu beiträgt, dass das Bild des Fahrers nach außen deutlich positiver darzustellen und auch den Job attraktiver zu machen. Aber das ist ein schwieriger Prozess, denn die Automatisierung der Disposition ist kein Selbstläufer. Und das sehen wir ja auch in unseren Pilotprojekten. Da sind natürlich eine Menge Restriktionen, die beachtet werden müssen. Da gibt es auch eine Menge Befindlichkeiten aktuell noch von Seiten der Disponenten, mit denen wir umgehen müssen. Aber der Weg ist ganz klar in diese Richtung. Und eins darf man auch nicht vergessen, dass jetzt noch gute, qualitativ gute Personal, was wir im Bereich der Disposition haben, das werden wir in 5 oder 10 Jahren auf gar keinen Fall mehr haben. Mal unabhängig von den Themen autonomes Fahren, wann auch immer die kommen mögen oder auch nicht kommen mögen, wir werden diese Automatisierung im Bereich der Disposition, die werden wir noch viel, viel stärker benötigen als das, was wir jetzt andenken.
Also das war ja jetzt sozusagen alles der Fokus auf die administrativen Prozesse, die sind ja sehr häufig, sagen wir, gerade in der Logistik, bei der Digitalisierung so im ersten Fokus. Wenn ich jetzt einen Blick werfe auf die Umschlagslager, dann stellt man ja doch nach wie vor fest, dass einfach das ja People-Business ist und wirklich sehr viel eben auch gerade manuell gemacht werden muss. Im Stückgutbereich natürlich um Vielfaches mehr als im Paketbereich, wo es vielleicht, ich sag mal, leichter ist zu automatisieren auch. Stefan, wie schätzt du das ein? Also kann man da überhaupt digitalisieren? Wenn ja, wo und wie? Wo sind da Ansatzpunkte, noch stärker eben von manuellen Prozessen auf automatisiertere Prozesse umzusteigen? Das ist ja auch ein Thema, sag mal, was die letzten 20, 25 Jahre immer wieder versucht wurde und auch diskutiert wurde.
Das wird auch noch einige Jahre dauern. Also wir haben uns auch verschiedene Systeme angeschaut, Erneuerungen. Wir haben sehr, sehr heterogene Güter. Also anders als du es gerade beschrieben hast, ja im CAP-Bereich. Es gibt die Möglichkeit, ein vernünftiges Yard-Management einzusetzen, das heißt eine automatische Wechselbrückenerkennung auch an den Toren. Es gibt die verbesserten Scan-Möglichkeiten, aber der Umschlagsbereich ist nach wie vor reines People-Business. Wir sind in der Lage, Wege zu verändern, also auch die Umschlaghallen anders zu konzipieren, Stellflächen zu verbessern, also die Arbeit für die Mannschaft zu vereinfachen. Aber letztendlich, wenn wir von Automatisierung im Umschlag sprechen, das ist noch einiges an Weg, was wir vor uns haben. Oder gibt es auch noch keine Lösung, wo irgendjemand mit wirklich so zufrieden ist, dass er sagt, das ist es. Also da sind wir noch weit von weg.
Jetzt gibt es ja durchaus auch Versuche und Ansätze, die ja teilweise auch schon pilotiert und auch umgesetzt worden sind, dass man eben versucht, ganze Umschlagslager sozusagen digital abzubilden in Form eines digitalen Zwillings. Was ist davon zu halten? Wie schätzt ihr beide das ein? Vielleicht Stefan zuerst und dann Steffen.
Also das ist natürlich, gerade wenn man sich diese Situation jetzt anschaut, auch die man im Hause DAXA ans Laufen gebracht, das muss man ganz klar sagen, das ist super, irre gut, wir haben uns das angeschaut. Das ist natürlich A, mit einem enormen Invest verbunden. DAXA und Fraunhofer haben da ja jahrelang dran gearbeitet und die Themen nach vorne getrieben. Man darf einzig vergessen, man muss sich überlegen, von welchen Gütern sprechen wir. Habe ich überwiegend palettiertes Gut? Ist ein solcher digitaler Zwilling natürlich deutlich einfacher zu implementieren. Wenn wir uns das anschauen im klassischen Stückelbereich, so wie wir es auch handeln, dann ist das nochmal eine andere Herausforderung. Und da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, geht man in dieses Invest? Sind die Vorteile, die man daraus zieht, tatsächlich jetzt schon vorhanden? Zukünftig werden wir auch diese Wege denken müssen. Oder gibt es aber möglicherweise andere Themen, indem man einen Hubbetrieb entlastet, indem man die Netzwerksituation im Bereich der Direktverkehre nochmal anders angeht, indem man einfach die Hauptläufe besser auslastet, die Planbarkeiten anders darstellen kann, um auch einer Mannschaft im Hub ein vernünftiges und gleichmäßiges Arbeiten zu ermöglichen. Also das sind Dinge, die diskutiert werden, aber den digitalen Zwilling jetzt aktuell in den nächsten 2-3 Jahren wird im klassischen Stückgutlage, so wie wir es oder andere Kooperationen das betreiben, noch keine Option sein.
Steffen, wie siehst du das aus technischer Sicht und IT-Sicht?
Das ist der Vorteil, den ich gerade habe. Rein aus IT-Sicht ist das natürlich eine super Unterstützung. Stellt man sich vor, es kommt irgendwo eine Palette oder auch dann eine Matratze, ein Fahrrad in einem Karton verpackt auf dem Umschlagslager an. Der digitale Zwilling erkennt automatisch Länge, Breite, Höhe dieses Gutes, kann die Daten entsprechend verarbeiten, die Informationen weitergeben. Ich kann Volumina-Planung machen für meine Hauptläufe zum Partner hin. Ich kann diese Daten an einen Empfangspartner weitergeben, der dann im Bereich einer automatischen Disposition auch mit diesen Volumendaten direkt wieder arbeiten kann. Wir minimieren durch sowas Fehler, die auf einem Lager passieren können. Schnell mal ist anstatt einer Länge von 10 Zentimetern bei irgendeinem Bund, ist auf einmal ein Meter drin. Das Volumen erhöht sich enorm, führt zu Planungsproblem oder zu einer falschen Planung des Gutes, weil die Dispositionsprogramme, die KI, die wir angesprochen haben, die braucht solche Daten. Und da, wo wir es vermeiden können, dass Menschen irgendwelche Fehler machen, ist natürlich das Programm mit der KI hinten raus mit einer hohen Datenqualität besser und es gewinnt auch schneller an Akzeptanz.
Also das hört sich nach großen Vorteilen an, aber Stefan, du hast ja eben richtigerweise auch gesagt, das ist natürlich ein Rieseninvest, den man eben auch in einer Kooperation, die eben aus unterschiedlichen Partnern und Gesellschaftern besteht, dann eben auch und vor allen Dingen auch mittelständisch nicht so einfach umzusetzen ist. Ihr habt aber schon seit einiger Zeit jetzt eben auch ein digitales Tool im Einsatz. Wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen, eben auf der übergeordneten Planungsebene. Das habt ihr ja mit Siemens Digital Logistics entwickelt. Ihr nennt es Supply Chain Suite, ne? Das Programm, das hatte ich so auch schon mal rausgehört, Stefan, als wir gesprochen haben, das ja quasi permanent um weitere Funktionen auch erweitert wird. Kannst du uns dazu ein Update geben? Was sind so die 2, 3, 4 neuen Features, Funktionen, die ihr da jetzt kurz- und mittelfristig plant, eben auch einzusetzen?
Also Die Supply Chain Suite ist ja das gesamte Programm, welches wir auch dann mit Siemens entwickelt haben, um einfach das Netzwerk zu optimieren. Das fängt bei den Themen Forecast an, das geht über das Restantenmanagement, das geht über unsere Qualitätsstatistiken, die wir jetzt auf Wochen- und Tagesbasis zeigen können. Wir haben bis jetzt den Forecast zum Beispiel mit Augenmerk auf den SE, auf den Sammeleingang gelegt. Wir haben jetzt auch einen Forecast im Sammelausgang und diese Dinge auch in Bezug auf Drittpartnermengen zum Beispiel mit einfließen zu lassen, um einfach hier noch eine höhere Genauigkeit zu haben. Das haben wir jetzt eingeführt, beziehungsweise führen das auch in den nächsten Tagen und Wochen ein. Also diese Entwicklungen laufen und dann, glaube ich, haben wir noch 2, 3 Geschichten, die der Steffen Landsiedel noch mal deutlich besser erklären kann als ich, wo es dann in den nächsten Wochen hinlaufen wird.
Steffen, das war jetzt die Traumflanke von Stefan. Jetzt musst du verwandeln.
Wird gemacht. Was auch ein wichtiges Thema ist, wir haben viele Daten, Informationsquellen, die irgendwo Excel-Formate ausgetauscht worden. Man hat sich mal Gedanken gemacht, wie kann man das austauschen, wie kann man Daten irgendwo zur Verfügung stellen, wo wir jetzt auch ein Ziel haben, das, was wir alles irgendwo den Partnern zur Verfügung gestellt haben, was in Excel-Sheets in irgendwelchen Intranets abliegt, dass wir das auch auffrischen, modernisieren wollen. Wir wollen die Informationen auch direkt in einer guten Layout, einem guten Format allen in einer einfachen, erklärbaren Weise zur Verfügung stellen. Wir wollen auch nicht mehr, dass unsere Leitungsfunktionen dann jedes Mal sich irgendwo damit selber beschäftigen müssen, diese Excel-Tabellen entsprechend darzustellen, selber aufzuarbeiten, sondern wir wollen eigentlich eine gewisse Vorarbeit nehmen, dass man damit auch direkt weiterarbeiten kann und sich mit den Themen beschäftigen kann.
Also das ist jetzt so, ich sag mal, Feinschliff, insbesondere für die Auswertung und die Analytik, all das, was dann eben auch auf unterschiedlichen Ebenen gebraucht wird. Steffen, welche Erfahrungen hast du denn eigentlich gemacht? Du hast vorhin gesagt, du hast auch viele Schulungen eben auch schon durchgeführt mit Mitarbeitern, wenn es eben um veränderte Systeme geht und veränderte Prozesse geht. Jetzt wird ja immer dieses Thema Change auch häufig so ein bisschen so als Damoklesschwert oder als Angst dann häufig auch formuliert. Wie ist deine Erfahrung? Wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagiert?
In zwei Bereichen. Wir haben angefangen mit großen Schulungen, wo wir das komplette Netzwerk eingeladen haben. 30, 40 Kollegen, Kolleginnen gehabt, die man dann geschult hat. Das waren dann in der Regel lange Monologe. Aber wir haben dann im Nachgang gemerkt, dass sich die Partner auch langsam damit beschäftigt haben und dann eigentlich im Dialog, Netzwerkzentrale mit den Partnern, man wirklich gesehen hat, jawohl, hier will man sich mit beschäftigen, man hinterfragt die Systeme, man hinterfragt sich selber, findet vielleicht auch noch gewisse Optimierungspunkte. Das heißt, das, was wir unseren Partnern, unserem Netzwerk zur Verfügung gestellt haben, haben wir dann auch gemeinsam mit dem Netzwerk optimiert, verfeinert, um einfach die Informationen, die Ideen im ganzen Netzwerk zu sammeln und auch dann im ganzen Netzwerk wieder zur Verfügung zu stellen.
Also quasi der Change ist sozusagen nur so gut wie derjenige, der den Change erklärt und sozusagen die Schulung durchbringt. Also da habt ihr euch auch von eurer Seite her ein Stück weit immer kritisch reflektiert und entsprechend angepasst.
Ja, das müssen wir auch, Christoph, denn wenn du jetzt vielleicht, um das zu ergänzen, wenn du dir anschaust, was in der kurzen Zeit ans Laufen gebracht wurde, wir simulieren das gesamte Netzwerk permanent, wir haben eine Hauptlauf-Optimierung, die wir jetzt angehen, wir haben das Thema Predictive Analytics, was wir beide ja auch schon diskutiert haben, wir haben Früherkennungssysteme inklusive eines Alternativroutings und es geht gleichzeitig ja A, darum, die Betriebe, die Menschen mitzunehmen, den Menschen auch aufzeigen zu können, was für Vorteile, welche Unterstützung wir dadurch bieten. Aber auf der anderen Seite müssen sowohl die Prozesse als auch die Wirtschaftlichkeit natürlich dadurch verbessert werden. Das heißt, das ist einfach unsere Aufgabe als Zentrale, von unserer Seite aus dort proaktiv immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, die Betriebe zu monitoren, auf die Menschen zuzugehen, ein Stück weit auch die Ängste zu nehmen. Und das war am Anfang auch so ein riesengroßes Thema. Was kommt denn überhaupt jetzt aus der Zentrale heraus? Was wird dort entwickelt? Ist das etwas, womit wir umgehen können? Oder wird irgendwann vielleicht wieder etwas eingestampft, falls nicht geht? Und dann heißt es, naja, wir machen weiter so wie früher. Und das ist uns, glaube ich, ganz vernünftig gelungen. Und wenn man jetzt reflektiert in dieser kurzen Zeit, wir haben fast keinen Betrieb mehr, der sagt, Mensch, mit den Systemen arbeite ich nicht, die Dashboards sind nicht gut. Im Gegenteil, wir merken das also durchaus auch in der Gesamtqualität des Qualität des Netzwerks.
Steffen, ich hoffe, du kannst es genauso bestätigen. Oder wann war das letzte Mal, dass dich ein Partnerbetrieb angerufen hat und gesagt hat, Mensch, Landsiedel, was habt ihr denn da gemacht? Das geht ja gar nicht. Kommt das noch vor oder ist das eher selten?
Natürlich kommt das noch vor. Man muss uns immer wieder kritisch hinterfragen. Man muss auch Fehler finden oder auch Ideen weiter optimieren, um einfach das, was wir da haben, vielleicht auch noch besser zu machen, weil die Ideen, die unser Netzwerk hat, die Partner haben, dafür laden wir sie ein, mit uns im Dialog zu treten. Die sollen es kritisch hinterfragen, wie Stefan gesagt hat, und damit auch wirklich das Netzwerk besser zu machen, weil wir alleine hier in der Zentrale haben gute Ideen, aber wir haben auch noch viele, viele Partner mit vielen super Menschen, die auch alle gute Ideen haben. Davon können wir profitieren.
Geht nur gemeinsam, Christoph. Es geht immer nur gemeinsam.
Ja, ich freue mich über eure offenen Worte. Also es ist ja auch immer gut, wenn man durchaus auch, ich sag mal, Kritik ertragen kann und die auch positiv umsetzen kann. Ja, das gehört zu dem ganzen Spiel ja auch dazu. Ja, zum Ende habe ich für euch beide jeweils noch eine Frage, um sozusagen den Sack hier zuzumachen zum Thema, wie digital ist Stückgut. Steffen, ich möchte mit dir anfangen. Was ist deine Erwartung in Bezug auf die digitale Zukunft der Stückgutabwicklung? Wo siehst du die ein, zwei, drei großen Themen, die deiner Meinung nach jetzt besonders dringend werden?
Das erste Thema, der Informationsfluss zwischen allen Beteiligten muss weiter digitalisiert werden. Er muss verständlich für alle Beteiligten sein, dass alle die gleiche Sprache sprechen, um halt wirklich auch das Thema Dialog zwischen Verlader, Versandspediteur, Empfangsspediteur, Disposition und dem Zustellfahrer möglichst zu minimieren, um halt wirklich eigentlich mit den Informationen, die vorhanden sind, auch wirklich leben zu können, dass ich so ganz klassisch weiß, jederzeit, wo ist meine Sendung, wo befindet sie sich, wie ist der aktuelle Status, wie kann ich mich selber mit den Informationen beschäftigen und natürlich damit auch, wie kommen diese Informationen möglichst einfach, sinnvoll an alle Beteiligten.
Okay, das ist sicher eins der Themen, wo man immer schon denkt, wenn man über Digitalisierung und KI redet, ne, da haben wir schon seit Jahren Haken dran gemacht, aber es ist nicht so, ne? Das wissen wir, glaube ich, alle aus dem Alltag in der Logistikabwicklung, Unternehmen sind da sicher noch nicht so weit, wie man eben häufig dann auch, gerade auch Schande über mein Haupt in der Wissenschaft vielleicht immer wieder formuliert. Stefan, für dich auch eine schwere Frage zum Ende jetzt. Wenn du den Digitalisierungsstand von NG Network heute und vielleicht auch in 5 Jahren auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würdest, wie digital ist denn die Stückgutabwicklung bei NG Network heute und wie könnte sie sein in 5 Jahren?
Das ist eine schwierige Frage, ja. Herzlichen Dank erstmal für diese Frage. Also
die wir nicht abgesprochen haben, das muss ich jetzt tatsächlich
sagen. Nein, ist auch okay, aber ich würde behaupten, Nein, das ist okay. Also wenn ich die Themen, die wir jetzt angehen, mir vor Augen führe und es ist wirklich noch nicht alles spruchreif, dann liegen wir vielleicht mal ganz grob gesagt bei 3, 4, vielleicht auch in Richtung 5. So, also da kommt noch jede Menge und ich hatte vorhin kurz angesprochen, dieses Thema Hauptlauf-Optimierung, also das Pilotprojekt. Wir haben 3, 4 andere Themen, die im Moment auch wirklich noch nicht spruchreif sind, die aber dann schon zu einem nochmaligen Paradigmenwechsel führen können oder auch werden. Also in der Bandbreite werden wir uns jetzt aktuell bewegen und da wird noch eine Menge passieren. Dazu, und das darf man auch nicht vergessen, und das geht auch einher, mit diesem Bereich beschäftigen uns natürlich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung laufen hier ein Stück weit auch zusammen irgendwo. Das sind verschiedene Ebenen, die wir bespielen. Trotzdem aber laufen diese Themen zusammen. Auch das merken wir in unserer Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen, auch in der Ausschussarbeit. Also nochmal eine ganz andere Richtung, aber auch massiv unterstützt durch die Digitalisierung. Und hier sind wir, glaube ich, auch noch ein Stück weit am Anfang, weil wir auch abhängig von den Rahmenbedingungen der Politik sind, der Hersteller. Aber das ist nochmal eine riesengroße Nummer, die auf uns zukommt. Aber wie gesagt, in Summe bei 3, 4 oder 5 werden wir uns bewegen und wir dürfen den Fehler nicht machen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen sowohl bei uns, aber auch in den Betrieben mit Themen überfrachten, die aktuell noch nicht laufen. Also die Menschen müssen in der Lage sein, sich auch damit auseinanderzusetzen, das ganze Thema zu verstehen. Das Thema KI in Summe wird ja so vielfältig diskutiert, dass wir hier auch eine ethische Verantwortung sehen für unser Netzwerk. Was heißt denn KI eigentlich für uns? Was können wir den Menschen zumuten? Und diese Verantwortung in Zusammenhang mit dem Thema KI oder Machine Learning, wie immer man das Ganze definiert, das ist eine große Herausforderung und auch das treibt uns natürlich um.
Also es ehrt dich sehr, dass du da so defensiv jetzt rangegangen bist bei deiner Schätzung. Ich hätte vermutet, dass du das ein bisschen höher taxierst. Ja, das ist jetzt die Bescheidenheit eines Geschäftsführers einer mittelständischen Stückgutkooperation. Andere hätten möglicherweise noch mal was draufgepackt und dann vielleicht auch große Sprünge versprochen. Ich finde es extrem gut, dass du eben auch sagst, das sind keine Sprünge von heute auf morgen zu erwarten. Technologisch sind die Möglichkeiten da, aber es muss auch jemand umsetzen und es müssen Leute und Menschen damit arbeiten.
Es ist viel Arbeit, Christoph. Also das ist nicht so, dass man hat eine Idee und es wird umgesetzt. Also das, was wir bis jetzt machen, wenn ich von 3 bis 4 oder 5 rede, ist vielleicht bei anderen eine 6 oder eine 7. Es kommt ja immer auf den Blickwinkel an. Ne?
Also das wollte ich damit sagen. Ja, sehr schön. Ja, super, ihr beide. Das war wunderbar. Vielen Dank für eure detaillierten Einblicke, für eure ehrlichen Einschätzungen, für eure moderaten Einschätzungen. Ich glaube, das hört man dann auch nicht so ganz oft in der Branche, dass man durchaus auch mit diesen Themen sehr, sehr kritisch umgeht. Ich hoffe natürlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es interessant war, dass wir die große Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe, dass wir die hoffentlich ganz gut beantwortet haben. Es sind sicher noch alle möglichen Punkte offen. Ich hoffe aber, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern soweit gefallen hat. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns natürlich sehr gerne weiter und wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, Stefan.
Dankeschön, auch von unserer Seite. Christoph, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Jawohl, danke. Ciao.